keine Zukunft ohne Vergangenheit. Damit die Zukunft anders sein kann, müssen wir die Vergangenheit kennen. Ohne das Wissen über die Vergangenheit wird es keine Zukunft geben. Im hier vorgestellten schmalen Band »Gestern Morgen« von Bini Adamczak, das erstmals 2007 erschien, also im 90. Jahr nach der Oktoberrevolution, die den Kommunismus versprach und nicht einlöste, ist diese Zukunft der Kommunismus, die Vergangenheit das Scheitern des Versuchs. Die dringlichste Frage meiner Mitrezensentinnen und unserer Hörerinnen wird sein, warum überhaupt Kommunismus? Die Antwort ist einfach. Weil das kommunistische Begehren so überdeutlich formuliert, was jede wünscht. Dass endlich alles anders wird, besser, und zwar, dies ist das Wichtigste für alle. Das ist mit keinem anderen Modell zu haben. Und es ist das einzige Modell, was in unserer Hand liegt. Unabhängig von einem übernatürlichen Wesen, dessen Existenz bezweifelt werden muss. Auch wenn ein erster Schritt eines Gottesbeweises über Schrödingers Theorem vor kurzem gelang. Und unabhängig von der Gnade anderer. Aber erkämpft werden muss sie, die Kommunismus. Und gleichzeitig steht übergroß das Scheitern der kommunistischen Revolution im Raum mit ihren Millionen Toten. Aber kommunistische Begierde ist nicht gleich kannibalischer Grusel. Diese Begierde wird erst durch das Missverständnis von Hesch, der Kommunismus als das versteht, was ihm widerfuhr, obwohl Bini Adamczak genau dagegen anschreibt, gruselig. Es ist der Traum, dass ein besseres Leben für alle möglich sein kann. Bini Adamczak geht den gebrochenen Versprechen der russischen Revolution nach und sucht die Momente des Scheiterns. Das Jahr 1989, als die Sowjetunion zerfiel und das Experiment Sozialismus endgültig als Ende der Geschichte gelabelt und Alternativen abseits des Kapitalismus als unmöglich gebrandmarkt wurden, ist nur die finale Zäsur und spielt schon keine Rolle mehr. Ab welchem Punkt war die Revolution gescheitert? Ab wann war ihr Erfolg unmöglich geworden? Bini Adamczak geht also und eben anders als alle anderen Historiker und Biografen, die stets am Anfang beginnen, vom Ende zum Beginn der Revolution. Zitat: Auf die Möglichkeit kommunistischer Begierde lastet nicht nur das Ende der Geschichte, sondern vor allem das Ende der Revolution. Nicht nur 1989, sondern auch, mehr noch, 1939, 1938 und folgende bis 1924, bis 1917. Zitat Ende. Das eigentliche Ende, von dem Bini Adamczak aus in die Vergangenheit der sowjetischen Revolution reist, das sind die Abschiebungen deutscher und österreichischer Kommunistinnen an die Nationalsozialistinnen, die bereits 1935 beginnen und erst kurz vor dem Krieg zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion im Mai 1941 enden. Diejenigen, die bereit waren, ihr Leben, ihre Verbindungen und ihre Familien aufzugeben, werden freiwillig an die Nazis ausgeliefert. Mit dem sicheren Wissen um ihre tödliche Zukunft. Dieser unglaubliche Verrat war mir bisher nicht bekannt. Und genau dies fragt Bini Adamczak, warum keine Auseinandersetzung damit stattfindet. Den Antikommunistinnen, die die hohen Opferzahlen als Beweis für die Grausamkeit des Kommunismus heranführen, geht es nicht um die Opfer. Sie nennen keine Namen. Die von Bini Adamczak alte Kommunistinnen genannten, verweisen auf die Opfer des Kapitalismus und negieren ihre eigenen, um keine Munition gegen den Kommunismus zu liefern. Im Verschweigen der Opfer wird die Revolution erneut getötet. Bini Adamczaks Versuch eines Erinnerns an diese Opfer ist ihr ein dringliches Anliegen, denn, Zitat, die Verantwortung, die Frage zu klären, warum der Befreiungsversuch in grausamste Herrschaft umschlug, fällt eben nicht den monarchistischen Konterrevolutionärinnen, den Weißen zu und auch nicht den Kapitalistinnen, sondern den Kommunistinnen. Aus Perspektive des Kommunismus, der die Frage stellt, wie die Zukunft nicht die Wiederholung der Vergangenheit, weder der einen noch der anderen wird und werden kann, stellt sich die Frage, muss sich die Frage stellen, warum der Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt, den jetzigen nicht, sondern vielmehr einen formaligen Zustand für jetzt, aufgehoben hat. Zitat Ende. Die Einsamkeit der Abgeschobenen, die Vereinzelung der Kommunistinnen zu den Zeiten der Schauprozesse 1938-37 ist ein starkes und immer wiederkehrendes Motiv, das auch im Untertitel des Buches über die Einsamkeit kommunistischer Gespenster auftaucht. Es geht natürlich um die ermordeten und in den Tod geschickten Kommunistinnen. Aber es geht auch um uns, heute. Die gespenstische Leerstelle lässt trauern und verzweifeln. Ich kenne keine Linksradikalen und Kommunistinnen, die älter als Ende 40 sind. Nicht in Ostdeutschland. Wenn ich eine faschistische Tradition fortleben möchte, muss ich nur meine Großeltern befragen oder nach Schneeberg fahren. Wenn ich Partisaninnen treffen möchte, muss ich nach Italien, Spanien oder Slowenien reisen. Diese Leerstellen erzeugen nicht nur eine Einsamkeit, sondern repräsentieren auch einen Bruch, über den das Vermitteln um Kämpfe und Träume fast unmöglich wird. Die Arbeit Bini Adamczaks in den geöffneten Archiven ist ein kleiner Schritt, diese Leerstellen zu füllen. Weiter geht es zurück in der Geschichte der russischen Revolution zum Kronstädter Matrosenaufstand 1921, jenen Kronstädtern, die von Trotzki 1917 noch Stolz und Ruhm der russischen Revolution genannt worden waren. Unter der Losung »Alle Macht den Sowjets, keine Macht der Partei« wenden sie sich gegen die Repression der Bauern durch die Bolschewiki, fordern Redefreiheit, streiken gegen die bereits militarisierten Arbeitsvorgaben und Prozesse. Diejenigen, die sich bei der Niederschlagung des Aufstandes besonders hervortun, bewegen sich wie die abgeschobenen Kommunistinnen und die Kronstädterinnen in unglaublichen Schleifen. Zitat: Im Nachhinein ließ sich die Liste prominenter Teilnehmerinnen wie der Index eines zeitverzögerten Selbstmordkommandos. Vom Aufhetzer Sinowjew, erschossen 1936, über die Kommandeure Tuchaschewski, erschossen 1937, und Trotzki, 1940 erschlagen, bis zu den vom 10. Parteikongress freiwillig herbeieilenden Oppositionspolitikern Pjatakow, erschossen 1937, Zatonski, verschwunden 1938 und Bubnow, 1940 liquidiert. Kronstadt hat sie alle eingeholt. Zitat Ende. Diese grausamen Schleifen, die den Protagonistinnen geschehen, untereinander angetan werden, finden ihren Ausdruck in Bini Adamczaks nicht immer einfach zu lesender Sprache, die Loops bildet, in häufig kurzen Sätzen, die variiert werden und dadurch eine Komplexität zeigen können, um sich einem Unbegreifbaren anzunähern. Auf dem kurz zuvor erwähnten 10. Parteikongress wurden eine Menge unglaublicher, mit der kommunistischen Revolution nicht in Einklang zu bringenden Dinge beschlossen. Die neue ökonomische Politik wird Programm, es werden Konzessionen an Kapitalistinnen vergeben und Lenin setzt das Verbot der innerparteilichen Opposition durch. Die Forderungen der Kronstädterinnen nach freier Meinungsäußerung und freien Sowjetwahlen werden nicht einmal erwähnt. Unüberwindbar scheint der Widerspruch. Bedient man sich beim Kampf um die Revolution nicht der Mittel der Konterrevolution, wird diese siegen. Die Inanspruchnahme dieser Mittel bedeutet gleichzeitig ihr Ende, ein immanentes Scheitern der Revolution. Auf Revolution folgt Konterrevolution, folgt Konterrevolution, aber wird diese noch Revolution sein? Es ist ein trauriges Buch, in dem nicht viel Hoffnung bleibt, über dessen Motivation Bini Adamczak Folgendes schreibt. Zitat: Als wäre es an einer gewissen, einer ungewissen Zukunft und nicht an den Kommunistinnen, eine Antwort auf die Frage zu geben, warum der Kommunismus der Zukunft dem Kommunismus der Vergangenheit nicht gleichen, nicht einmal ähneln wird. Eine Antwort auf die Frage, warum eine andere Welt nicht nur möglich ist, sondern vor allem anders. Eine Antwort auf diese für Kommunistinnen, das ist mehr als Antikapitalistinnen, als Kritikerinnen der Herrschaft des Kapitals und aller Herrschaften, schwierigste und dringlichste Frage, auf die Kommunistinnen keine Antwort werden geben können, solange sie sich nicht mit der historischen Wirklichkeit des Kommunismus, seiner wirklichen Bewegung konfrontieren. Hesch sagt in seiner Rezension, dass ihm ein Gedanke, von mehr als zwei Menschen geteilt und dann ernsthaft verfolgt, zu Toten führen würde. Aber wer möchte wirklich in einer Welt leben, die den herrschenden Konsens verteidigt, der jeden Tag weiter den Bach runtergeht? Der alte Affe Angst, der ist es. Auch wenn um uns herum alles zusammenbricht, ich möchte meine letzten Reste von eingebildeter Würde bewahren. Aber das ist ganz schön kurzsichtig. Denn es heißt nichts anderes, als aufgegeben zu haben, sich vielleicht etwas zu wünschen, aber keine Solidarität zu spüren. Zitat Bini Adamczak: Der Mensch sei des Menschen Feind. Er habe seinesgleichen schon immer abgeschlachtet und werde sie also auch in Zukunft abzuschlachten fortfahren. Krieg gestern, Krieg heute, Krieg morgen. Das klingt schlimm, aber es ist viel schlimmer. Denn die Behauptung der Wiederholung des Immergleichen ist in Wirklichkeit eine Beruhigungsformel, die sich über das wahre Grauen legt. Wenn es schon immer schlimm war, dann ist eigentlich auch nichts Schlimmes passiert. Dann kann eigentlich auch nichts Schlimmes mehr kommen. Aus der Vergangenheit alles gelernt zu haben und also aus der Zukunft nicht mehr lernen zu können, ist, auch wenn es nur die Furcht zu lernen gab, ein perfider Trost. Ein Trost, der aber nicht mehr trösten kann, seitdem eine Zukunft versprochen worden ist, in der die Lehren der Vergangenheit nicht mehr gültig sind, es keinen Anlass zur Furcht gibt. Zitat Ende. Wer vergessen hat oder nie wusste, was Begehren außerhalb französischer Schmachtfetzen bedeutet, führt ein armes Leben. Und machen wir uns nichts vor. In einer Zeit, in der es keine Kämpfe um eine andere Zukunft gibt, weil sich alles im Kampf um die Wahrung des Besitzstandes dreht und drehen muss, ist es sehr leicht zu vergessen, dass alle Verbesserungen, eben etwas Besseres als das vorherige, Bestehende, erkämpft wurden. Die Abschaffung der Leibeigenschaft, der 8-Stunden-Tag, das Frauenwahlrecht, die Niederlage des NS durch die Alliierten und ihre Verbündeten, die Abgabe des Zehnten an die Kirche. All das sind erkämpfte Zustände. Sie wurden nicht freiwillig und aus dem Verstehen um ihre Ungerechtigkeit gewährt. Natürlich wird dies leicht in den Hintergrund gedrängt, wenn der Sozialstaat abgebaut wird, Leute ihre Mieten nicht mehr bezahlen können und Migrantinnen nicht erst in Schneeberg umgebracht werden, sondern schon an den Außengrenzen sterben. Aber die Welt zu sehen, wie sie ist und nicht davon zu träumen, etwas besser zu machen und sich dann an den Versuch zu wagen, ist feige. Das Ende des real existierenden Sozialismus der DDR nicht zu betrauern und neue Freiheiten, auf deren Druck Hesch auch eingeht, zu genießen, bleibt davon unbestritten. Hier schreibt Bini Adamczak Hesch das Wort. Die Revolution war lange vorher zerstört, sein Terror kein bewahrenswerter Zustand. Die Trauer über das Scheitern der Revolution heißt nicht, das Ende zu verteidigen. Deshalb geht Bini Adamczak vom Ende zum Beginn zurück und schreibt, Zitat, deswegen hat die russische Revolution keinen Jahrestag, weil sie sich nicht an einem Tag ereignet und auch nicht an 10. Was nicht heißt, dass sie nicht vielleicht nach bereits einem Tag, ohne beendet worden zu sein, an ihr Ende kommt. Feierlich wird am 26. Oktober die Kommunistische Partei dem Rätekongress die Macht überreichen, die sie extra zu diesem Zweck in der Nacht zuvor militärisch erobert hat. Ein formales Geschenk von bolschewistischer Gnade. Der Beginn der Sowjetmacht wird zugleich der Beginn ihres Endes sein. Sowjetunion ohne Sowjets, ohne Union. Keine Räte, keine Vereinigung, nur eine ratlose Einheit. Morgen der Revolution. In einem Interview, das Bini Adamczak mit Waltraud Schelicke, einer Deutschen, die ihre Kindheit im Moskauer Hotel Lux verbrachte und trotzdem oder deshalb Kommunistin blieb und dessen gekürzte Ausgabe in der Zeitschrift Outside the Box erschien, diskutieren beide die Gründe des Scheiterns der Revolution. Der Tenor dieses Gesprächs ist nicht so finster wie Bini Adamczaks Konstatierung der Konter-Konter-Revolution auf die Konter-Revolution auf die Revolution. Wichtig erscheint beiden die Frage, ob kommunistisches Leben und Erleben erst nach der Revolution möglich ist. Waltraud Schelicke fasst zusammen, Zitat, ich bin für kommunistische Praxis in der Gegenwart, heute, nicht nur morgen, überall, wo kommunistische Praxis spontan schon da ist, bewusst mitmachen, in Familien, auch eigenen, in Schulen, auch wo deine Kinder lernen, im Bezirk, auch wo du wohnst, im Altersheim, wo dein Nachbar lebt, in der Kaserne, wo der Freund deines Sohnes dient, in der Zeitung und im Verlag, wo du arbeitest, überall, wo menschliche und entmenschte Verhaltensweisen unserer Gegenwart alltäglich gegeneinander prallen. Das ist alles eine Art Selbstbestätigung, die einem Leben Sinn gibt. Wohlan, Kollektiv.